Also, zwei Menschen wurden ermordet. Haben Sie jemanden in Verdacht?
Constable, inwieweit haben Ihre Vorgesetzten Sie aufgeklärt?
Ich weiß nur, dass Sie erschlagen und Ihre Köpfe abgetrennt aufgefunden wurden.
Sie wurden nicht abgetrennt aufgefunden. Ihre Köpfe sind verschwunden.
Die Köpfe sind verschwunden.
Geraubt. Geraubt von dem kopflosen Reiter.
In New York gibt es Morde auch ohne das Zutun von Geistern und Kobolden.
Sie sind weit weg von New York, Constable.
Mord hat nichts mit Geistern zu tun, die aus Gräbern auferstehen. Der Täter ist ein Mensch aus Fleisch und Blut und ich werde ihn aufspüren.
Hallo und herzlich willkommen im Bahnhofskino. Das wird gruselig, dabei sind wir doch mehrere Monate von Halloween entfernt. Nichtsdestotrotz blicken wir zurück 27 Jahre auf einen modernen Klassiker des Gruselfilms, des kuriosen Gruselfilms aus der Feder und der Handschrift und der unter der leitenden Hand von Tim Burton entstanden. Ich glaube, sein einziger Horrorfilm. Mein lieber Gast und Freund. Und ehemaliger Co-Host des ABC des Films. Übrigens hier Shoutout an die drei Menschen, die uns noch im ABC des Films-Feed hören. Der verweist es.
Nein, wirklich? Okay. Ja.
Hut ab an euch. Michael Thierse, hi Michael.
Hallo Patrick, grüß dich. Schön, dass ich wieder da sein darf.
Stimmt, du hast gleich interveniert und wahrscheinlich zu Recht. Ist nicht sein einziger Horrorfilm, sagst du?
Ja, ich würde jetzt Sweeney Todd schon auch dazu zählen.
Aber ist also, der gruselig? Der ist makaber, aber ich habe den nicht als besonders gruselig oder horrorhaft
in Erinnerung. Ist halt fast so wie ein Slasher-Musical. Und Slasher, okay. Also hätte ich jetzt schon auch an die Horror.
Okay, ich muss
Horror ein bisschen angepasst.
Ja. Also es lässt sich ja nicht wegreden, dass Tim Burton eine Affinität hat für Horrorelemente, die sind ja auch enthalten in Nightmare Before Christmas, in Beetlejuice und anderen Stoffen, aber so richtig Horror, für, also sagen wir mal so, wenn ich den hier in eine Genre-Schublade packen würde, das hier wäre der einzige Film in seinem Schaffen, von dem ich sagen würde, das ist so ein richtig reinrassiger Horrorfilm. Der hat fantastische Elemente, klar, ein bisschen Comedy, aber ist schon überwiegend einfach nur Horror.
Ja, ich habe es meiner Tochter, die den Film mitgeschaut hat, dann auch erklärt, ja, Schatz, das ist Gothic-Horror, wie so die alten Hammer-Filme und so. Und ja, das war ja auch eine große, daran hat er sich ja auch den Film ausgerichtet. Er hat ja gesagt, seine großen Vorbilder dafür waren ja eben gerade die Hammer-Filme und Mario Bava besonders, Black Sunday, wie hieß er auf Deutsch?
Die Stunde, wenn Dracula kommt.
Ja, genau. Besonders das waren ja die Sachen, die ihn dafür inspiriert haben. Ja, aber auch nur zum Sagen, jetzt hier noch ein kleines Trivia für uns reinzuwerfen. Wir sind wirklich sehr, sehr weit von Halloween entfernt. Wir nehmen das hier an Christi Himmelfahrt auf, also in der Früh um 11 Uhr. Ich habe ja also den Patrick mit dem Bollerwagen geschnappt und tingeln jetzt Richtung Sleepy Hollow mit einer Vatertagswanderung.
Ja, wir tingeln natürlich durch Hessen.
Natürlich.
Ja. Ich habe den Film in Hessen gesehen zum ersten Mal, 99 in Kassel. Weil damals machte ich gerade Zivildienst dort. Meine Eltern lebten bis zu ihrem Tod auch noch dort. Und ich ging eben dort zur Schule, machte Abi, danach noch Zivildienst. Ein Jahr später war ich weg, aber Sleepy Hollow habe ich noch in Kassel geguckt. Wann hast du den Film denn zum ersten Mal gesehen?
Ja, auch bei uns im lokalen Kino war ich drin, war damals auch schwer begeistert davon. Ich hatte allerdings, unser Kino zeigte da diese kurze entschärfte Version. Das war so ein Ding aus den Ende der 90er, dass man manchmal so... Es gab verschiedene Kinorollen, wo verschiedene Fassungen drauf waren.
Ja.
Also da fehlte eben diese Szene, wo auch das Kind, Spoiler, das Kind ermordet wird. Ja, aber ich habe den im Kino, ich glaube, ich war fast allein im Saal. Ich habe mich großartig amüsiert. Mhm. Aber ich weiß auch gar nicht, warum. Damals war ich ja noch nicht so in diese Hammer-Sachen auch so drin. Du wusstest ja einfach aus dem kulturellen Erbe über Frankenstein und diese alten Universal-Filme. Und ich habe das ja schon mehrmals beim ABC auch erwähnt. Das war ja, ich bin ja ein Kind geprägt vom ORF-Sommerkino, das immer in der Früh in den Ferien die tollsten Filme vom Fenster zum Hof über die Bud Spencer-Klopper und auch, was mich damals auch sehr geprägt hat, war der House of Baskervilles.
Ja.
Der Sherlock-Holmes-Film, weil da hatte ich dann auch dadurch meine Liebe
zu... Der mit Peter Cushing, oder?
Ja, der mit Peter Cushing.
Okay.
Und auch da meine Liebe zu... Also ich mochte als Kind Jugendlicher, also unglaublich gern Agatha Christie-Romane und Filme mit Margaret Rutherford und eben Sherlock Holmes. Da habe ich also auch alles verschlungen. Und eben der Hounds of Baskerville war dann eben für mich so prägend, weil es halt einfach diese Hammer-Atmosphäre ja da auch transportiert. Die schönen Sets, die ausgefallenen Kostüme, der Nebel natürlich, der ja hier bei Sleepy Hollow ja eine ganz, ganz große Rolle auch spielt. Darum war das bei mir immer eben dieses... Das im Hintergrund und dann habe ich Sleepy Hollow gesehen und habe ich dann eben an das positiv erinnert gefühlt.
Ja, wir ticken da sehr ähnlich tatsächlich, weil ich habe ja auch eine große Affinität für diese Filmstoffe. Wir sind ja auch ungefähr gleich alt. Ich glaube, einfach mit einem ähnlichen Fernsehprogramm aufgewachsen, eben in einer Zeit, als noch viel diese Krimi-Klassiker und Gruselklassiker einfach wiederholt wurden im Fernsehen noch und nöcher. Ich habe die eben auch sehr, sehr gerne geguckt. Ja, ich habe eben auch sehr gerne Krimis gelesen und das sind eigentlich so Elemente von allem, was ich mag, damals mochte und heute mag, nämlich klar, Gothic-Horror, Barber-Einfluss, ganz klar, James Wells Frankenstein steckt drin. Es sind natürlich auch Einflüsse hier von Kriminalgeschichten drin. Auguste Dupin und Sherlock Holmes kann man hier quasi durch die Gassengeistern sehen, dieses Dorfes Sleepy Hollow, auch wenn sie sich wirklich in Erscheinung treten. Vielleicht ein bisschen E.D.A. Hoffmann. Also alles so ein bisschen romantischer, gotischer Grusel, feinster Kajüte. Und ich bin happy darum, 99, dass eben jemand wie Tim Burton, der damals richtig Macht und Kohle hatte, auch in Hollywood, sich des Themas angenommen hat und daraus einfach einen großbudgetierten Streifen wie diesen gemacht hat. Und ich meine sogar, ich schätze den doch heute mehr als damals. Also damals fand ich ihn toll. Jetzt beim Wiedersehen, glaube ich, noch mal toller. Ich habe ein paar Kritikpunkte so gegen Ende. Aber 80-90% der Laufzeit sitze ich da und fühle mich blend unterhalten. Total abgeholt von diesem Film.
Dito. Also ich habe ihn jetzt auch geschaut und es war jetzt nicht so, dass ich aus dem Sitz groß bin und geschrien habe, yeah. Aber ich war blendend unterhalten und ja, das ist ein Film, den kann ich immer wieder auch gucken.
Liegt jetzt auch seit, ich glaube, letztem Jahr in einem schönen 4K-Master vor auf das Heimkino und der sieht einfach so viel besser aus, als er jahrelang aussah auf DVD und Blu-ray. Paramount hat uns hier keinen müden Pfennig dafür, dass wir das sagen, aber an der Stelle sei mal gesagt, ja, die Blu-ray, die UHD ist ihre 15-20 Euro wert, wenn man die dann ausgeben möchte.
Genau. Das war auch immer, ich habe ja mal so ein Jahr im Einzelhandel gearbeitet und eben da war der DVD-Player-Markt war natürlich dann aufgesplittert zwischen diesen Billigprodukten, die sich jeder in den Nagel gerissen hat, und den teureren Produkten. Und da wurde ich immer gefragt, ja, was ist da der Unterschied? Und da habe ich dann meistens die Sleepy Hollow DVD ausgepackt mit den ganzen Nebeln. Und da saß der halt auf dem Billig-DVD-Player dann schöne Klötzchenbildung im Nebel und auf dem teureren halt nicht. Und dann hat er gesagt, hier, das ist der Unterschied.
Ja, sehr schön. Du hast es kurz angesprochen, im Vorbeigehen. Ich glaube, wir müssen das kurz abkaspern, zumindest mal erwähnen. Der Film hat eine merkwürdige Freigabegeschichte, will heißen, der ist damals in den Kinos gelaufen, ab 12, erinnere ich mich noch dran, weil das ist jetzt nicht ungewöhnlich für einen Tim Burton-Film. Ich glaube, alle Tim Burton-Filme bis dahin waren ab 12 Jahren freigegeben. Kurz überlegt, Mars Attacks, die Batman-Filme, Pee-Wee, Beetlejuice. Ja, Edward mit Sharonhead natürlich sogar ab 6. Also das sind alles, Tim Burton-Film jetzt relativ großzügige Jugendfreigabe kriegt, ab 6 oder ab 12 war nichts Ungewöhnliches, aber ich saß dann eben damals als 20-Jähriger im Kino und dachte mir schon, naja, also für ab 12 ist das schon ganz schön harter Stoff. Der war minimal geschnitten, zumindest stellenweise, also es wurden, glaube ich, ungekürzte Kopien ausgeliefert an die Kinos und dann im Nachgang so ein Zettel vom damaligen Verleih nachgereicht, der da sagte, okay, für eine ab 12 Freigabe müsst ihr aber diese Frames rausschneiden und das sind, glaube ich, so in Summe 6, 7, 8 Sekunden nur, ne? Der Kopf der Mutti des Kindes, das dann später umgebracht wird, fällt auf die Dielen und guckt einmal hier durch so einen Dielenschlitz und das Kind wird quasi auch noch durch die Dielen dann rausgehoben vom
Und ansonsten warst du eben, der Kopf der Mutter fällt auf den Boden und der Reiter geht dann aus der Tür raus.
Ja, und das war eigentlich alles. Und ich muss sagen, klar, das ist schon so mit die härteste Szene. Also nicht, was jetzt so grafische Gewalt betrifft, aber einfach so, sagen wir mal, so gefühlt die härteste Szene. Einfach, ich glaube, vor allem für Familienväter wie uns, die denken, oh Gott, das arme Kind.
Ja, aber das war ja im Interview oder auch im DVD-Commentary-Track, sagte Tim Burton genau, das hat ihn immer gestört an diesen Filmen, warum die Kinder immer aus diesen Situationen rauskommen, auf undenkbarste Weise. Und er sagt, nee, null. Also es ist ja nicht das einzige Kind, das da stirbt. Also es stirbt ja auch noch ein Kind im Mutterleib. Auch noch, wo man halt die Bauchwunde sieht. Und Das war ja auch damals noch so schön. Du hast das immer dieses Kopfkino ja immer noch gehabt. Und Tim Burton hat das ja auch bedient. Ja, wie gesagt, ich würde jetzt vielleicht Sleepy Hollow, nee, Sweeney Todd spritzt vielleicht mehr Blut.
Ja.
Aber wir haben hier bei Sleepy Hollow ja doch mit 19 oder 16 Beheadings zu tun.
Tatsächlich, ja. So viele sind es.
Ja,
Ich hätte
ja.
es gesagt, ein Dutzend oder 10, aber kann sein, ja.
Ja, doch,
Der
doch.
Body Count ist sehr, sehr hoch. Überraschend hoch, ja.
Genau, aber eben dafür, es spritzt ja kaum Blut. Also es wird ja auch sogar im Film erklärt, dass eben die Klinge des Hessen ist heiß wie die Hölle und kauterisiert die Wunden
Ja,
sofort.
ganz toll, ja.
Und mancher Kill ist ja eben, also gerade der eine Kill von.
Michael Gambon, der den
Nee,
Pfahl ploppt da.
Magistrat von Richard Griffiths,
Ach so, ja.
Magistrat Phillips, wo dann der Kopf dann noch auf dem Hals zwei, dreimal rumdreht,
Ja.
ist schon auch komisch, Komik mit
Einiges ist ein
dabei.
bisschen geckig. Generell ist das hier die Art von Gewalt, die ich auch mit dem zugedrückten Auge durchaus vielleicht dem oder einer 13-, 14-Jährigen zeigen würde. Und deswegen diese Ab-12-Freigabe auf jeden Fall grenzwertig, finde ich. Aber gut, es ist ja sowieso schwer für Menschen heutzutage, die den Film nicht im Kino gesehen haben, wie wir nachzuempfinden, wie das damals war, eben da drin zu sitzen und nicht zu denken, okay, theoretisch können es jetzt irgendwie auch Sechsklässler gucken. Das kann man heute nicht mehr nachempfinden, weil in Folge kam eben der Film dann auf DVD, also auf Video, DVD und Blu-ray raus, immer mit einer Ab-16-Freigabe. Und wenn er denn mal im Fernsehen lief um 7:45, dann war er eben noch viel stärker geschnitten. Und das
Genau,
eben
genau.
nicht repräsentativ für die Kinofassung ab 12, sondern dann eben drastisch gekürzt um jeden blutigen Moment fast. Und
Genau.
ja.
Und auch zu erwähnen als Trivia, es war einer der letzten Filme auf Laserdisc, der
Ja.
rauskam. Du, lass uns doch mal über die Entstehungsgeschichte. Warum ist dieser Film 1999 entstanden und dürfte da noch entstehen? Weil, also für mich, ich habe das im ABC des Film-Podcast auch schon oft erwähnt. Für mich sind sind das goldene Jahre Ende der
Ja.
90er. Da konnten Filme entstehen, die heute nicht mehr geben. Da gab es mit 20th Century Fox ja ein Filmstudio, das ja wirklich sehr experimentierfreudig war oder eben eher so leben und leben lassen. Ihr macht hier mal euren, was weiß ich, Film und wir bringen den raus. Nicht 20th Century Fox, Paramount war es,
Ja.
ja. Aber in der heutigen Situation, wo Paramount sich befindet, glaube ich auch nie, dass jetzt das ein Sleepy Hollow jetzt eine Möglichkeit hätte, rauszukommen oder
Nee,
neu gemacht zu werden.
ich glaube auch unter irgendwie hier Nepo Baby, milliardenschwer, David Ellison wäre sowas auch nicht mehr möglich.
100 Millionen Dollar und es wird eine Hommage an die alten Hammer-Filme und Christopher Walken spielt den Bösewicht. Man sieht ihn aber nur ganz kurz im Film und oh, Christopher Walken? Nein, da hat er sicher ganz tolle Dialoge. Ja. Hurra, ja, auch eben so. Also Tim Burton dürfte, und gerade eben, ich finde es sehr witzig, wie er am Anfang mit den Titles, mit dem Intro spielt, dass er also immer zu ganz dramatischen, zum dramatischen Musik-Cue kommt eben Musik von natürlich Danny Elfman, seinem Haus- und Hof-Komponisten. Und dann gerade, wenn Johnny Depp aussteigt, die Kutsche wegfährt, man sieht dann zum ersten Mal dieses Dorf, das die ja wirklich in England 12 Häuser dahingestellt haben für um die 1, Wikipedia sagt 1,3 Millionen Euro, Dollar.
Klingt günstig, ja.
Und genau dann in diesem Shot ist eben Production Design von Rick Heinrichs
Aha.
und Peter Young. Die haben dafür eben auch einen Oscar gewonnen. Der Film war auch nominiert für bestes Kostümdesign, auch zu Recht. Und beste Kamera von Emanuel Lubezki
Relativ früh
und
in seiner Karriere. Ich glaube, er wurde ja richtig groß dann hier mit den Iñárritu, Michael Mann, Alfonso
ja.
Cuarón-Produktionen, die also Filme, die er mit denen gemacht hat. Aber das so noch relativ am Anfang seiner Hollywood-Karriere und gleich ein Ausrufezeichen, muss ich sagen, ja.
Ja, und eben sowas würde ja heute ja auch nicht mehr gehen. Wenn du denkst, die will alles digitalisieren, siehe die Greenscreen-Monstrositäten aus Marvels Universe und dann sagen, hey, ich baue hier vor Ort ein Dorf hin und das auch noch in die Jagdgründe von Queen Elizabeth.
Ja.
Also der Film wurde in England gedreht, lustigerweise in relativer Reichweite von einem wirklichen Dorf, das Sleepy Hollow heißt.
Ja.
Man wollte eigentlich dann wirklich vor Ort, wo der Film auch spielt, hier drehen in Amerika, aber fand da keine Location und ist dann eben komplett nach England umgezogen. was die Produktion damals auch ein bisschen vor Herausforderung stellte, denn sie teilten sich die Produktionsflächen mit einem kleinen Film, der damals produziert worden ist. Wir kennen nicht Star Wars, Phantom Menace.
Tatsächlich haben die noch gedreht zu der Zeit. Interessant, ja. Ich kann mir nämlich vorstellen, dass Sleepy Hollow eine wesentlich kürzere Post-Production-Phase hatte als Star Wars Episode One. Aber das hat auch so im Kontext hier der Besetzung, nämlich mit Blick auf Christopher Lee, der ja auch in dem Zuge hier von Star Wars, der Star Wars Sequels und eben Herr der Ringe dann zu der Zeit auch nochmal eine richtige Karriere-Renaissance erlebte. Und Sleepy Hollow war, glaube ich, so der erste Film innerhalb seines späteren Schaffens, von dem ich, bei dem ich dachte, im Kino saß und mir dachte, oh wow, guck mal hier, der Typ, den ich mochte in all diesen 50er, 60er Jahre Horrorproduktion, Hammer-Horrorproduktion, da ist er wieder. Weil zu dem Zeitpunkt war er jemand, den ich sehr, sehr stark verband mit, ja vor allem, wenn ich so blicke auf sein 80er, 90er Jahre Werk mit Schlock, ganz ehrlich. Also das waren immer so zwei drittklassige Produktionen und Christopher Lee hat den Gastauftritt darin in Lass mich nicht lügen, Howling 2 oder sowas.
Und hier hat er eigentlich einen Gastauftritt für eine Minute, ist aber in den Credits ziemlich weit oben. Aber er sagt auch im Interview, dass das eben das die Karriere revitalisiert hat und auch ohne Sleepy Hollow kein Saruman, kein Herr der Ringe.
Ja, vermutlich.
Ja, ansonsten spielt da ein Who is Who der britischen Schauspielkunst mit. Wir haben natürlich Geoffrey Jones, über den wir vielleicht einfach den Mantel des Schweigens halten. Ansonsten,
Film, wie er fast immer super ist in allem, wo er mitwirkt, aber ja, genau. Über ihn als Person möchte ich auch nicht sprechen, genau.
Sagen wir mal, er hat sich sicher in England 1998, 99, wo der Film gedreht worden ist, pudelwohl gefühlt.
Und das konnte ja keiner wissen damals.
Ah, nein. Jimmy Savile, Gott, den Film konnte ja auch keiner wissen.
Ja. Who is Who des Films, ne? Casper Van Dien zum Beispiel.
Oh, ja, okay.
Aber ich weiß auch, wie du anspielst, ja. Michael Gambon, wir haben Michael Gough, wir haben
also Richard wirklich Griffith.
Gestattene Recken des britischen Theaters, ganz toll, ja.
Und natürlich nicht vergessen die großartige Miranda Richardson, die mir zwar, als ich den zum ersten Mal gesehen habe, jetzt nicht aufgefallen, also nichts gesagt hat. Für mich war sie dann aber sofort auf der Landkarte, als er ein Jahr später Cronenbergs Spider gedreht hat.
Stimmt, ja.
Da fand ich sie ganz, ganz toll. Und dann natürlich, wenn man wieder Sleepy Hollow gesehen hat, Miranda Richardson, natürlich. Und ihre Karriere ist ja da dann auch richtig durch die Decke gegangen. Wobei es eben auch ein lustiges Trivia ist, weil sie ja bei Blackadder, kennst du das? Blackadder von Rowan Atkinson, also Mr. Bean, bei Blackadder 2 ja auch Queen Elizabeth spielt, die ja auch ständig befohlen hat, runter mit dem Kopf. Und ja.
Tatsächlich, ich habe sie jünger eingeschätzt. Ich meinte sie, als ich sie hier so sah, sie ist vielleicht damals so Mitte 30 gewesen. Und Blackadder war ja noch mal 10, 15 Jahre zuvor, plus minus, ne?
Anfang der 90er.
Ach so, so spät doch, okay. Oder? Ich habe Blackadder immer in den 80ern verortet. Aber vielleicht irre ich mich auch da. Okay, nee, da passt das auf jeden Fall. Sie ist eine wunderbare Bösewichtin, wobei sie den Nachteil hat, das erste Mal, wenn ich sie sehe und überhaupt ihre ganze intrigante, durchtriebene, perfide Art und Weise, wie sie auch ihre Figur spielt hier, Mary Van Dassel. Ich sehe immer sofort an, ich meinte auch damals schon im Kino, ihr sofort angesehen zu haben, okay, ich glaube, sie ist der Bad Guy oder das Bad Girl dieses Films.
Ja, ja.
Weil sie es ja auch nicht wirklich zu verheimlichen versucht, weil sie, ich glaube, auch Johnny Depps Figur, Ichabod Crane, den sie hier umgeschrieben haben, zu einem, ja, wie kann man das nennen, forensischen Detective, also jemand, der forensisch ermittelt, der in der originalen Kurzgeschichte, oder man sollte sagen Novelle, ist einfach ein kurzes Bändchen, ich weiß nicht, ob du es mal gelesen hast, Schullehrer ist, ja. Ich habe ja mal Englisch studiert. Ich habe ja mal Englisch studiert oder sagen wir mal so, das ist einfach so ein Stückchen Literatur, das musst du lesen, aber es ist jetzt nicht irgendwie denkwürdig, weder inhaltlich noch prägend irgendwie, was den Stil betrifft. Das ist eine gute Geschichte, aber eben auch nur, Tim Burton hat eben auch nicht nur die grundlegende Prämisse hier übernommen für seinen Film und der entwickelt sich in eine völlig andere Richtung. Ichabod Crane ist eben quasi ein feiger Lehrer im Buch und endet eben auch damit, dass sich das alles als dumme Jungenstreich, sage ich mal, entpuppt. So von wegen den kopflosen Reiter gibt es gar nicht und wir haben euch alle hier einen Streich gespielt. So.
Wobei, also du hattest recht, mit Blackadder war 86, wobei er mit diesem Teil der Geschichte von Ichabod Crane ja auch Hommage zollt im Film mit dem Streich, den Casper Van Diens Ron ihm da ja spielt.
Die Namen sind toll.
Ja, und ich wette, irgendwann bringe ich die Van Tessels und Scheiße, schau, wie heißen die anderen?
Bei Bronze, ja, genau.
Und Van Dien wahrscheinlich irgendwann durcheinander.
Stimmt, und Van Dien, richtig. Vielleicht hat man ihn dafür gecastet, ja. Oder weil Tim Burton so begeistert war nach Starship Troopers von Casper Van Dien Schauspielen. Ich weiß es
Ich
nicht.
glaube, das war einfach der Ruhm eben von Starship Troopers. Na gut, mein Gott, er hat wahrscheinlich ja ein Casting machen müssen und vielleicht war er eben für die Rolle, für die auch paar Sätze, die er hat,
Ja.
dann okay. Und
Über
weil
die Ka
es ist ja okay, er ist ja
Ja.
absolut okay in dem Film.
Also über die Casting-Geschichte der meisten weiß ich nicht Bescheid. Bei einigen ist es, glaube ich, relativ leicht zu sehen, warum sie dann eben hier sind, wie Christopher Walken, wie Michael Gough hier, der ja auch Alfred schon spielte in den Batman-Filmen Tim Burtons, wie Jeffrey Jones, der eben auch schon mit Burton gearbeitet hatte in Beetlejuice, in Ed Wood. Von dem, das sind wahrscheinlich auch einfach, also das sind so die Tim Burton Character Actors, die er eben immer wieder gerne castet.
Ja, genau.
Allen voran eben Johnny Depp, den das Studio wohl das produzierende Paramount gar nicht haben wollte. Deren erste Wahl war wohl Brad Pitt oder Daniel Day-Lewis.
Ja.
Was ich okay gefunden hätte, ehrlich gesagt. Aber es wäre ein anderer Film gewesen.
Aber lass uns noch ein bisschen weiter zurückgehen, weil der Film sollte ja erstmal von Kevin Yeager,
Ja.
dem berühmten Special Effects Mensch, der eben ja tausende Credits schon unter seinem Namen hat von.
Er hat Chucky designed, er hat mehrere Nightmare on Elm Street-Filme, glaube ich, effekttechnisch betreut.
Genau,
Natürlich den tollen
und
Hellraiser 4 inszeniert.
genau, das hat er. Und nachdem er dann da seinen Namen auch wieder weggelassen hat, wollte er da seinen nächsten Film eben die Legende von Sleepy Hollow machen mit einem Skript von auch damals in aller Munde Andrew Kevin Walker.
Ja.
Und es sollte ein, ich zitiere hier mal die Wikipedia, a low-budget-effects-showcase with a spectacular murder every 5 minutes or so. It should be a pretentious slasher-movie.
Ja,
Ja,
ja.
Paramount hatte Reservationen dafür.
Ja.
Genau, und nachdem Tim Burton ja davor erfolglos Superman Lives versucht hat zu produzieren, war das dann eben dann sein nächstes Projekt und Kevin Yeager war mehr als froh, als er hörte, dass Tim Burton das gerne machen würde und blieb dann doch eben als Special Effect
Ja.
Mensch und Co-Producer an Bord.
Was auch wieder mal beweist, was heißt wieder mal, aber in dem Falle beweist, dass es manchmal nicht schlecht ist, wenn so ein Skript ein paar Jahre rumliegt, weil Jaeger und Andrew Kevin Walker hatten das Konzept für die Story und das Skript zu großen Teilen ja schon entwickelt. Ich glaube, Anfang der 90er, 93, 94. Und wie gesagt, du hast ja schon vollkommen zu Recht hier zitiert, das sollte einfach so ein Low-Budget-Projekt werden. Und einfach die Tatsache, dass dann eben Scott Rudin von Paramount seine Griffel drauf bekam und sieben eben auch nach dem Drehbuch von Andrew Kevin Walker dieser Riesenhit war und der dann total hot war. Und man dann eben sagte, okay, guck mal, was Kevin Yeager gemacht hat. Für den Hellraiser lief nicht so gut. Geben wir das mal lieber in erfahrenere Hände und packen dann ein fettes Budget drauf. Am Ende ist, ich glaube, allen Beteiligten genutzt hat. Ich glaube, keiner war auch böse drum. Selbst Kevin Yeager, der ja mal Regie führen wollte und der dann am Ende gesagt hat, okay, ich bleibe hier quasi als Autor erhalten und kümmere mich um die Effekte, aber ich räume mal den Regiestuhl, scheint ja komplett damit im Reinen zu sein, dass sich das so
Ja,
entwickelt hat.
genau.
Ich meine, klar, so ein Millionen-Dollar-Scheck hilft wahrscheinlich auch beim Trösten, aber
Natürlich.
nicht schlecht gelaufen, muss man
Genau,
sagen.
und das Skript wurde laut Tim Burton dann nochmal, also er hat noch Tom Stoppard als
Ja.
uncredited Script Doctor angeheuert, eben der Autor von Brasil, Shakespeare in Love, Rosenkranz und Guildenstern, Dead, der dann nochmal das Skript sich angenommen hat und wohl angeblich also die ganzen Gewaltspitzen, die Andrew Kevin Walker da eingebaut hat, eben a kill every 5 minutes, also drastisch minimiert hat und daraus dann eben dieser
Jetzt ist es
wunderbare
vielleicht
Film
nur noch
entstanden
ein Kill
ist.
alle 7 Minuten oder so, ja.
Na genau.
Weil es fliegen schon relativ viele Köpfe und Körper, also Körper weniger, aber Gliedmaßen werden abgetrennt in den Flashbacks. Eine Frau landet in einer eisernen Jungfrau, die Mutter hier von Ichabod Crane,
Es
gespielt von Lisa
ist ein
Marie.
ganz, ganz böser Shot. Den Shot finde ich immer noch ganz,
Ja,
ganz
und der ist
toll.
eben direkt 1:1 aus die Stunde, wenn Dracula kommt. Daher eben
Ja,
auch der
genau.
Barber-Einfluss, ja.
Genau, dieses ganze Folter. Eben, der vereint so dieses ganze Folter-Ding, da ist so ein bisschen auch, also wenn ich solche Folterinstrumente sehe, denke ich halt immer an Hexen bis aufs Blut gequält und so.
Ja, natürlich, ja.
Das ja auch wieder Optik, auch die, er kitzelt diesen Nostalgie, die Nostalgie da einfach sehr.
Die Nostalgie für eiserne Jungfrauen und Folterinstrumente mittelalterlicher, ja.
Ja, natürlich.
Kurz zur Inhaltsangabe, einfach nur der lieben Vollständigkeit halber, für die Menschen, die die Geschichte nicht kennen, bevor wir hier weiterreden. Jan Hache schreibt bei der UFDB, Inspektor Ichabod Crane, gespielt von Johnny Depp, soll in dem kleinen englischen Dorf Sleepy Hollow im Jahre 1799 eine grausige Mordserie aufklären, für die die Dorfbewohner die Legende eines kopflosen Reiters verantwortlich machen. Crane ist seiner Zeit weit voraus und beginnt auf seine moderne Art zu recherchieren und Untersuchungen anzustellen. Und obwohl Crane sich als aufgeklärt bezeichnet und immun gegen altertümliche Geisterfurcht, so muss er feststellen, dass hinter jedem Aberglauben auch oft ein Fünkchen Wahrheit steckt. Punkt, Punkt, Punkt. Ja, 1799, in dem, da sei vielleicht noch kurz erwähnt, das prädatiert also so die frühesten klassischen Detektivgeschichten, die wir heute kennen in der Literaturgeschichte. Also hier Auguste Dupin nach Edgar Allan Poe oder Sherlock Holmes nach Arthur Conan Doyle oder ich glaube selbst das Fräulein von Scudery kam später, wobei das jetzt auch nur so im weitesten Sinne eine Detektivgeschichte ist. Aber 1799, damit macht sich eigentlich quasi Tim Burton retroaktiv und Andrew Kevin Walker und Kevin Jaeger so ein bisschen dieses, die Origin Story des modernen Detektivs, fiktiven Detektivs ein bisschen zu eigen, muss man sagen. Also Leute haben damals nichts zu ermitteln, muss man ehrlicherweise sagen.
Ja, wobei es auch natürlich ein interessanter Kniff ist, sich das auszusuchen, weil einerseits die Zeitalter des Aberglaubens macht Platz für das Zeitalter der Aufklärung, eben für medizinische und technologische Errungenschaften. Und da passt es ja, dass eben gerade dieser Detektiv, der hier auf Fakten basiert, ermittelt, dann eben wieder in diese Märchenfilme reinkommt.
Technologisch wirkt das alles relativ progressiv schon. Ja.
Übrigens, der Filmdienst schreibt übrigens, dass Tim Burton verdichtet die makabre Fabel zu einem intensiven Stimmungsbild in finsteren Tönen. Ohne Stilbrüche entstand ein Märchen- und Ausstattungsfilm von außergewöhnlicher ästhetischer Homogenität, der freilich in seinem Ausdrucksspektrum entsprechend reduziert bleibt und somit das bislang am wenigsten eigenständige und bewegende Werk Burtons ist.
Ich vermisse das Wort spekulative Gewaltdarstellung oder so.
Ich vermisse, dass er das Wort, wir raten ab.
Ja, aber ästhetische Homogenität wahrscheinlich oder Homogenität, was war da, inszenatorische Homogenität, wie auch immer, wahrscheinlich, weil alles so fast monochromatisch wirkt. Ja. Das ist ja fast ein Schwarz-Weiß-Film. Ich finde auch rückblickend amüsant zu lesen, dass eben wohl Tim Burton überhaupt den ganzen Film in Schwarz-Weiß produzieren wollte und das Studio dann gesagt hat, nee, lass mal, ist nicht vermarktbar, kriegt keine Leute in die Kinos, weil man blickt ja auch auf den Erfahrungswert zurück mit Ed Wood, der war ja auch kein allzu großer Hit für, ich glaube, Touchstone damals vor 4, 5 Jahre zuvor. Und jetzt guckt man sich Sleepy Hollow an und stellt fest, ja klar, der ist in Farbe, in Gänsefüßchen, aber eigentlich ist er auch nicht wirklich in Farbe.
Ja, also die knalligste Farbe, die man findet, ist das Blut. Das ist ja by Design, weil ich hätte es gerne mal gesehen, wie es am Set aussieht, weil durch die Blaufilter, die zum Einsatz kamen, muss das Blut, damit es so rot aussieht, am Set nur knallorange sein.
Der Film sieht wirklich toll aus. Ich hadere extrem mit dem Tim Burton-Look, beginnend mit den frühen 2000ern. Also schon beim nächsten Film mit Planet der Affen war es im Grunde für mich mit Tim Burton und der coolen Optik seiner Filme vorbei. Und ich meine, klar, er kam dann ein, zwei Mal wieder und ich möchte auch nichts gegen sagen, gegen Sweeney Todd, den ich auch ganz gerne mag. Aber der Großteil seiner Filme, die finde ich dezidiert hässlich. Also ich mag die gar nicht mehr angucken. Aber das hier ist noch wirklich eine, und nicht nur, weil es eine analoge Produktion ist, noch auf Film gedreht, wirklich, das scheint so durchdacht zu sein hier, die Farbsetzung, die Kontraste, das wirkt alles so, es zahlt komplett auf die Story, auf die Spannung, auf die Atmosphäre ein und das trifft sich eben so gut. Es wirkt nicht, als hätte man gesagt, wir drehen mal irgendwas und nachher drehen wir eben Regler rauf und runter und gucken mal, was am besten für uns funktioniert, sondern tatsächlich, ich bin da komplett beim Filmdienst, also diese Homogenität steht dem Film gut, außer in den Flashback-Szenen, genau, wo wir eben auch mal Farbfilter haben oder drastischere Farben, Blutrot.
Ja, ja. Oder dieses ganze Weiß der Kirche.
Toll.
Schon cool. Nochmal kurz zu Burton. Also einer meiner Lieblingsfilme war ja wirklich auch noch nach Sleepy Hollow und nach Planet der Affen. Das war wirklich Big Fish.
Okay, ich mag den nicht. Aber
ich mag den sehr.
Ich hörte von viel Menschen Gegenteiliges, ja. Ich bin da, glaube ich, ziemlich alleine, bitte.
Ja, okay, und dann, ja gut, Charlie in the Chocolate Factory.
Sagen wir mal so, Ich finde es interessant, zurückzublicken auf die 90er und dass er dort mit Disney somit seine interessantesten oder besten Filme auch gemacht hat, nämlich Nightmare Before Christmas, den er nicht inszeniert hat. Also Regie hat Henry Selick geführt, aber er, ich meine, nach seinem Drehbuch, seinen Figuren, seinen Designs und natürlich der Film fühlt sich sehr Tim Burton-esque an. Wird ja auch als solcher vermarktet, Tim Burton's Nightmare Before Christmas. Und dann Ed Wood eben auch für Touchstone, glaube ich, auch eine Disney-Tochter. Und dann, danach hat ihn eigentlich in den Nullerjahren dann Disney komplett versaut, weil nach dem Riesenhit mit Alice im Wunderland hat er eigentlich nur noch Filme gemacht, die für mich mehr oder weniger versuchten, nochmal Alice im Wunderland zu sein.
Ja, also Dark Shadows fand ich furchtbar. Das war, also
Ja,
fand
furchtbar.
ich sogar noch schlechter als Big Eyes,
Ich habe
der
Dumbo
genauso schlecht
abgebrochen,
ist.
ja.
Ich habe Dumbo nie gesehen, weil das hat mich. Nö, nö, nö. Okay, Beetlejuice habe ich gesehen und als ich ausgemacht habe, komplett vergessen.
Ich hörte Wohlwollendes über Beetlejuice, aber immer nur so weit geht, dass Menschen sagten, ja, der ist besser als gedacht. Ich hörte von niemandem, dass er sagte oder sie sagte, wow, der ist richtig super, aber immer nur so, ja, ich hätte gar nicht noch mal so einen guten, mittelmäßig bis guten Film von Tim Burton erwartet, aber der ist ganz mittelmäßig bis gut.
Nein, er ist Müll. Er ist Müll.
Beetlejuice ist Müll?
Ich fand Müll, ja.
Okay, wow. Harte Worte hier. Ich weiß nicht, ob wir nochmal zurückkommen können, jetzt Menschen dafür begeistern können, uns über Sleepy Hollow zuzuhören.
Ja, also, aber ich muss auch noch sagen, ich mag die Corpse Bride sehr, sehr gerne auch.
Ja. Ich finde
Okay.
ja auch durchaus in Ordnung, hätte er nicht Nightmare Before Christmas vorher gemacht, will heißen produziert und geschrieben, würde ich wahrscheinlich sagen, hätte der bei mir noch einen höheren Stellenwert. Aber so dachte ich mir, ja, das ist so ein bisschen eine zweiklassige Variation dessen, aber na gut.
Okay, zurück zu unserem verrauchten, vernebelten Dorf in
Ja, das
England.
ist wirklich, wirklich toll. Man muss ja dazu sagen, eine der wenigen, also für mich so eine in meiner Lebenszeit großen Produktion in der, aus der Kategorie, wir versuchen mal freien Himmel in einer Soundstage, in einer Bühnenumgebung zu simulieren. Ich glaube, die drei Lichtblicke da oder Leuchtturmbeispiele innerhalb meiner Lebenszeit, die mir da einfallen, sind hier sind Legende von Ridley Scott. Das ist dieser hier. Und dann ein paar Jahre später noch, wie hieß der denn? Der mit Jim Carrey. Auch nach sehr erfolgreichen Jugendbüchern.
Doktor, nee, der mit den Waisenkindern.
Ja, der mit den Waisenkindern, genau.
Doktor.
Schreibt es in die Comments. Ein Film, dessen Titel ich offenbar vergessen habe, aber der mir sehr gut gefallen hat, rein optisch. Will heißen, wir simulieren freien Himmel, eine Landschaft, in der Bühnenumgebung und mir gefällt diese Künstlichkeit des Gezeigten sehr, sehr gut hier einfach. Das passt super zum Stoff.
Ja, das habe ich mir am Samstag, wo ich den Film geguckt habe, auch gedacht, eben gerade diese Wälder und wo auch die Action-Szenen ja drin sind. Du musst ja denken, wow, cool, das haben die alles auf dem Soundstage und fügt sich toll in den Film ein. Du hinterfragst nichts.
Ja, Tim Burton erwähnt das, glaube ich, im Kommentar, dass es wirklich problematisch hier und da war mit den Pferden, also mit diesen spanischen Hengsten, die dann eben wirklich auf Top-Speed beschleunigen mussten und eigentlich nur ungefähr 60, 70, 80 Meter Bühnenumgebung hatten und es unglaublich schwierig war, die dann so kurz vor quasi von der Wand wieder zum Stehen zu
Ja,
bringen.
genau. Und die ganzen Wälder, das war auch ein lustiges Trivia, die ganzen Wälder, die sie in der Halle gebaut haben, wurden dann doch irgendwann von Vögeln entdeckt und benistet. Und er sagt eben auch, wenn man auf dem Film die Vögel zwitschern hört, das ist zum Teil echt von den Mikrofonen aufgenommener Sound
Sehr schön.
in der Halle. Ja,
Lemony
zu.
Snicket's A Series of Unfortunate Events, der Jim Carrey-Film, den
Ach,
meinte ich aus den Nullerjahren.
genau, Doktor, ja, der Filmexperte hier, Doktor irgendwas, ja, genau.
Es ist okay.
Lemony Snicket. Eben da auch zu erwähnen ist Computer CGI so wenig wie möglich. Es gibt natürlich ein paar Stellen, wo das im Einsatz war, aber auch so die Sachen wie der großartige der Baum der Toten.
Der ist super. Ja.
Auch die ganze Sequenz, wie der Hesse mit dem Pferd aus dem Baum bricht, finde ich auch eine tolle Kameraeinstellung, wo das Pferd so von unten und die Hufe da so extrem, ja schon, wie als Waffe ja auch schon hier auf dem Boden stampfen.
Es sieht
Und
besser, wenn er rauskommt, als wenn er wieder reinspringt, finde ich.
das stimmt allerdings.
Aber grundsätzlich für das Jahr 1999 sind das schon State-of-the-Art-Spezialeffekte. Es gab zwei, drei Momente, in denen ich mir dachte, na, na. Aber ich war überrascht, selbst hier, die simulieren ja auch an einer Stelle echte Lebewesen, will heißen diese Rehe, die da aus dem Wald gesprungen kommen, relativ zu Beginn,
Oh,
als der Diener, der
stimmt.
von Van Hassels da irgendwie in den Wald reinschaut und vorher quasi der Nebel die Fackeln da auslöscht. Auch
Ja,
das hier alles
die
komplett
Nebelhände.
computerintegriert. Sieht echt gut aus, ja. Liegt auch ein bisschen an der Dunkelheit, aber naja.
Und Miranda Richardsons, also Miranda Richardson spielt ja zwei Personen in dem Film. Sie spielt ja, ja sie und ihre Schwester, die eben als Hexe.
Ach so, das stimmt, ja, sehr schön.
Gut, dass du es erwähnst. Und da gibt es eine kleine Hommage an Beetlejuice.
Ja.
Dieser Jumpscare in Beetlejuice, da ist ja auch kurz eindeutig CGI haben wir.
Ich glaube, Tim Burton liebt diesen Effektshot. Ich weiß nicht, ob du Pee-wees.
Ach ja, das ist stimmt, stimmt.
Da gibt es ja auch Large March, dann damals noch mit Claymation animiert. Auch so ein ähnlicher Moment, ja, wo eben der Figur dann die Augen rauspoppen und.
Und die Zunge als Schlange irgendwie so.
Ja. Ich glaube, Tim Burton liebt das einfach. Wahrscheinlich auch so ein Steckenpferd seinerseits.
Ja. Oh, und wir haben über einen wichtigen Schauspieler.
Ja.
Auch noch gar nicht gesprochen, der nicht im Cast auftaucht.
Ja.
Nämlich auch kein Computereffekt, nämlich der Headless Horseman, der, wenn er headless ist,
ja,
von Ray Parks gespielt wird.
Ja, auch ein gutes Jahr für ihn. Der hat dann noch so einen anderen kleinen Film im Kino zu der Zeit.
Ja, der war da auch. Die haben sich dieselbe Produktionshalle geteilt.
Ja.
Also er musste eigentlich nur von als Darth Maul kurz den Umhang umwerfen, um dann zu Tim Burton rüberlaufen, so, hey, I'm ready for my close-up.
Ray Park, sagte er, hat die Dreharbeiten genossen, weil nicht so viel Greenscreen drin war wie bei Phantom Menace, was ihn wohl teilweise ein bisschen auch angestrengt hat. Aber dafür
was
musste
sagt
er eben
das
hier,
aus? Gell, Patrick,
dafür musste er hier eben ohne aus? Kopf spielen. Ich denke mal, das ist ja auch wiederum eine andere Widrigkeit. Da weiß ich nicht, was mir lieber oder unlieber wäre, in dem Fall vor Greenscreen zu spielen oder eben quasi kopflos. Aber er macht das ganz toll. Und ich finde es auch toll
super
getrickst. Ja, ja.
Ich finde es super. Also eben die Präsenz, also gerade wieder hier bei dem Mord an der Familie, diese bösartige Präsenz, die der Hesse da an den Tag legt, einfach auch die Körpersprache und wie er läuft, auch das Geräusch der Füße eben, da sind die Sporen, die klackern und
es ist der perfekte Sturm, finde ich auch. Also Christopher Walken als hessischer kopfloser Reiter eben mit Kopf und dann eben Ray Park als ohne Kopf-Version ist beides super gut. Also weil Ray Park hat diese Körperlichkeit und kann diesen tollen Stunts ausüben und Christopher Walken sieht einfach mega gut aus mit diesen abgeschliffenen Zähnen.
Ja.
Ist komplett wahnsinnig. Der ganze Flashback, in dem er eingeführt wird, erinnerte mich. Deswegen, ich dachte ehrlich gesagt, als ich jetzt hier, das ist ja eine American Zoetrope Co-Produktion, also die Produktionsfirma von Francis Ford Coppola. Jetzt sagt Tim Burton im Grunde, ja, eigentlich nur auf dem Papier. Und im Grunde, der hatte irgendwann mal die Rechte drauf und er ist kein einziges Mal Coppola während der Produktion begegnet und hat ungefähr erst im Schneideraum gemerkt, als es hieß, okay, wir müssen jetzt die Opening Titles machen. Ach, ja. Coppola war an dem Film beteiligt. Aber ich dachte eben, meine erste Assoziation war, als ich den damals sah und dann sah ich diesen Flashback, dass mit dem Hessen auf dem Schlachtfeld, das erinnert mich doch
inszenatorisch
sehr an Bram Stokers Dracula, also den Coppola-Film. Aber anscheinend
stimmt,
nicht. Ja. Also zumindest Coppola hat keinen Einfluss irgendwo ausgeübt und Burton sagt, also nach Burtons Aussage ist er niemals Coppola begegnet während der Dreharbeiten, auch nicht in der Postproduktion. Ja,
ja stimmt, stimmt, ja, genau. Dieser, auch dieser Flammenhintergrund, der da so war oder
wechselt.
War das schon das Sleepy Hollow, wo auch diese Anfangsszene, so auch Flammen?
Ja.
Genau, genau.
Es gibt auch ein bisschen CGI-Flammen, die sehen auch nicht mehr so toll aus.
Ja, aber eben im Großen und Ganzen immer noch ein Film, wo ein Lob auf praktische Effekte.
Es ist wirklich gut. Auch so Kleinigkeiten wie die Wunde auf Miranda Richardsons Hand, das ist so gut gestaltet. Diese abgetrennten Hälse sehen auch. Also ich bin ja immer ein bisschen so allergisch, wenn so Gewalt cartoonesk überzeichnet ist und in diesem Fall, glaube ich, auch ein bisschen jugendfreundlich gestaltet. Insofern, dass hier nicht Fontänen von Blut spritzen, alles super eklig ist, sondern eben diese, du sagst ja schon hier genau, dass das Schwert, das kauterisiert gleich die Wunden quasi. Und deswegen fließt eben auch nicht viel Blut und sieht alles relativ sauber aus. Aber ich denke, ja, da muss es schon gut gestaltet sein. Und da hatten sie, glaube ich, einfach mit Kevin Jaeger jemanden am Set da echt einen Glücksgriff mitgetan, der das eben auch richtig gut qualitativ gestalten konnte. Alle Make-up-Effekte in diesem Film, also alle praktischen Effekte, die Sets natürlich auch, das Bühnenbild, die Requisiten, aber eben auch die Make-up-Effekte sehen tipptopp aus. Also ich habe da keinen Moment gehabt, in dem ich dachte, fake. Die Köpfe, allein die ganzen abgetrennten Köpfe, super gut tatsächlich, ja.
Ja, lustiges Fun Fact, Michael Gambon hat seinen abgetrennten Kopf mitgenommen und ihn gelegentlich dann auf Partys dann als Hausherr präsentiert.
Das sieht ihm ähnlich, ja.
Ja, ja.
Wir haben Ian McDiarmid, haben wir den schon erwähnt? Ich glaube, wir haben Lisa Marie noch nicht erwähnt. Die spielt Ichabod Cranes Mutter in den Flashbacks, damals Lebensgefährtin von Tim Burton. Auch eine, jemand, der immer kleinere Rollen hatte. In Ed Wood wahrscheinlich ihre größte Rolle hatte, dort Vampira spielen durfte.
Ja.
Die ist auch ganz super, ehrlich gesagt.
Genau,
Und
nee.
Martin Landau natürlich in einem kleinen Prolog, der für Ed Wood einen Oscar gewonnen hatte, einen Academy Award und wahrscheinlich das so als kleiner Payback an seinen Buddy Tim Burton hatte hier so einen kleinen Gastauftritt zu Beginn in den ersten 2 Minuten und als
Genau.
da darf dann das Zeitliche segnen, ja.
Genau, natürlich auch wieder. Oh, ja, und da war, genau, unter der berühmten Vogelscheuche von Night Before Christmas.
Ja, genau, ja, da
Also
sieht
eben
man.
der Film, er liebt sich selbst und liebt die alten Hammer-Sachen und Barber-Sachen.
Ja, ich habe mir angelesen und das fand ich interessant. Da hätte mich ein bisschen mehr zur Produktionsgeschichte interessiert. Ich habe es leider nicht herausfinden können, dass das der einzige Teil des Films war, der eben nicht unter der Kameraführung von Emmanuel Lubezki entstanden ist, sondern unter der von Conrad Hall, dem legendären
Stimmt.
US-Kameramann. Und ich glaube, dass es relativ spät eine Entscheidung der Produktion, innerhalb der Produktion die Entscheidung getroffen wurde. Wir brauchen irgendwie noch so ein bisschen einen Teaser für das, was da kommt, weil der Film geht zu gemächlich sonst los. Und da hat man wohl wirklich Conrad Hall rekrutiert, legendärer Kameramann für Fat City, Marathonmann, dann später hier für Sam Mendes-Filme, hier American Beauty, Road to Redemption und so, Road to Perdition, Entschuldigung. Den einfach dafür rekrutiert und hat gesagt: Hier, ja, der Typ, der In Cold Blood und Cool Hand Luke gemacht hat und Butch Cassidy, der kann es doch mal hier das hier auch drehen. Und genau, deswegen ist es die, also das sind die einzigen 3 Minuten, die unter der Kamera von Conrad Hall oder durch die Kameralinse von Conrad Hall entstanden sind.
Genau. Was mich jetzt auch noch ein bisschen, wenn wir wieder bei der Produktion sind, da hat mir meine Erinnerung wieder einen Streich gespielt, weil ich habe meiner Tochter erklärt, guck mal hier die Windmühle am Schluss, das ist der Climax auch von Frankenstein.
Ist es das nicht?
Und ich dachte eben eigentlich auch, und hier, und jetzt, wo ich es gelesen habe, war das ein Climax von einem Hammer-Frankenstein.
Das mag sein, aber auch eine Windmühle gibt es ja auch am Ende von vom James Whale
Universal.
Frankenstein. Ja, genau. Deswegen kann man sich ja aussuchen. Ich glaube, es sind auch nicht die beiden einzigen Filme, in denen es Windmühlen gibt, deswegen, oder Horrorfilme.
Ja. Auf jeden Fall, die Windmühle war auch wieder ein Modell
Ja.
und auch ein sehr großes, 60 Feet. Weiß aber nicht,
Wow.
ich kann Feet nicht umrechnen. Ich weiß
Ja,
nur, wie
ungefähr
groß das
20 Meter,
ist.
knapp 20 Meter wären das ja dann. Das ist ja fast dann doch Lebensgröße, ja. Eine
Und
Bigature, wie man das irgendwie, glaube ich, bei der Produktion von Herr der Ringe nannte. Ne?
das
So
war genau
wegen
eine
Peter
Bigature.
Jackson sagte, wir machen keine Miniatures, wir machen Bigatures.
Bigatures. Ja. Und es sieht einfach auch gut aus.
Total. Die Perücken sind auch super. Colleen Atwood, muss man sagen, hat hier für die Kostüme gesorgt. Auch eine
Ja.
legendäre Kostümdesignerin. Und als ich ihren Namen im Vorspann sah, damals schon, also soweit war ich dann doch schon filmisch vorgebildet, auch mit 20, dass ich dachte, okay, das wird super gut aussehen. Und es sieht alles super gut aus, ja.
Nerd. Ja,
Ja.
ganz toll. Auch eben, ich finde ja immer Miranda Richardsons Kostüm ist großartig, eben auch da. Natürlich auch die Cleavage ist natürlich auch da auch in den Hammer-Filmen sehr oft zu bewundern.
Ja, die Perücken sind toll. Vor allem Jeffrey Jones Perücke. Er hat, glaube ich, die lächerlichste Perücke von allen, aber auch die tollste,
Gott sei Dank. Naja, auch die Kostüme eben von den Herren da
ja.
drin sind toll und ja, auch ja, ich finde auch immer die Ausstattung vom Notarsbüro, wo alles nur Bücher und Blätter übereinander gestapelt ist und er kauert da so in diesem kleinen Sessel zwischen diesen Büchern. Das sah dann fast so, das habe ich mir auch fast, das war wie so ein Shot aus einem Monkey Island Adventure. Da gab es, glaube ich, auch sowas.
Ja, ich finde es sehr lobenswert, dass tatsächlich hier Tim Burton einfach seine Machtposition, die er damals in Hollywood hatte, wobei die mich auch ein bisschen überrascht. Also anscheinend, also er hatte genug Clout, genug Ruf, sag ich mal, um mit, ich glaube, immer noch aufgrund seiner Batman-Hits, um zu sagen, wir trommelt jetzt mal ein richtig fettes Budget zusammen für diesen Stoff. Ich meine, dass Scott Rudin von Paramount mit seinen Teil dazu beigetragen haben. Aber es ist ja schon auch für die 90er nicht gerade gewöhnlich, dass ein Studio sagt, hier 70, 80, 90 Millionen Dollar für diesen Stoff, also eine Literaturadaption eines, sage ich mal, Klassikers der amerikanischen Literatur, den man in der Regel in der Grundschule oder in der Highschool liest, aber
Die in Europa total unbekannt ist.
total, genau, für den weltweiten Markt eher uninteressant ist. Und auch Johnny Depp ja damals eher so der Typ war aus, ja, der macht so weirde Charakterstoffe und also das ist jetzt keiner, sag ich mal, auch der stand auch nicht auf dem Höhepunkt seiner Karriere damals. Und die meisten Character-Actors, die man hier so sieht, waren entweder bekannt aus anderen Tim Burton-Filmen oder man kannte sie noch gar nicht, zumindest in den breiten Hollywoods. Also jemand wie Michael Gambon war zum Beispiel, heute gucken wir auf den und sagen, ja klar, die Hälfte von denen hat bei Harry Potter irgendwann mitgespielt. Aber
Natürlich,
damals kannte die, glaube ich, fast niemand.
ja. Ja, und eben gerade auch bei Johnny Depp, das war noch vor Pirates
Ja, natürlich. 4 Jahre vor Pirates, ja. Das war doch
Ja,
so eine Johnny Depp ist Kassengiftzeit.
ja, da hat er sich ja auch immer, also gerade vor Sleepy Hollow, da war der Astronaut 2, das ganz, ganz furchtbar war.
Nick of
Dann,
Time hat ein paar Jahre zuvor
wobei Nick of Time fand
gemacht.
ich gut.
Ja, der ist auch gut, aber auch das war zum Beispiel in Deutschland ein Direct-to-Video-Hit. Dann die neuen
Genau,
Ford
genau.
mit Polanski. Sag mal so, das sind eher alles. Ich mag viele seiner Stoffe. Ich mag die fast alle lieber, als das, was er nach Pirates gemacht hat. Aber ja, er war nicht jemand, für den man ins Kino ging, glaube ich, oder viele ins
Genau,
Kino gehen.
er war ich nicht eher so auf dieses, ich sage jetzt mal, Arthouse-Ding, Deadman, Donnie Brasco, Fear and Loathing in Las Vegas, eben Polanski, alles, wo du sagst, ja.
Also Scott Rudin muss auf jeden Fall irgendwas in dem Stoff von Tim Burton gesehen haben, denn es war jetzt nicht gerade eine Glanzzeit für Tim Burton. Er hatte Ed Wood gemacht, das war ein kleiner Film, Prestigefilm, der hat nicht viel Geld eingespielt, aber wahrscheinlich einfach fürs Studio war es einfach nur wert, dass der Film eben ein paar Oscar-Nominierungen bekommen hat und einfach von der Kritik gelobt wurde. Mars Attacks war einfach nur teuer und hat auch nicht viel Geld gemacht. Dann ist bei Warner ihm auch noch das Mars Attacks war auch für Warner. Dann ist ihm bei Warner das Superman Lives-Projekt quasi entglitten und wurde dann irgendwann aufgegeben. Also war auch eine sehr, sehr teure Nullnummer. Und aus der Situation ihn so raus anzuheuern und zu sagen, hier ist richtig viel Geld, mach mal diesen Film, diesen Tim Burton-Film, weil der fühlt sich auch richtig nach Tim Burton an, ist mutig zu dem Zeitpunkt.
Wer mehr über das Superman-Debakel hören will, empfehle ich immer noch An Evening with Kevin Smith. Da
Ach so.
geht Kevin Smith ins Detail rein, was
Es
da
gibt ja auch
alles schief geht.
mittlerweile ein Feature dazu, so ein Dokumentarfeature, oder? Zu
Das
Superman
kann
Lives.
sein. Das kann sein. Das habe ich aber noch nicht gesehen. Das würde mich aber interessieren.
Ich kenne auch nur Stills von
Der Nicolas
Nicolas Cage bei
Cage.
der Kostümprobe und so, ja. Und meine morbide Kuriosität sagt natürlich, ich würde diesen Film gerne sehen wollen, aber ich glaube, wir können mehr oder weniger dankbar dafür sein, dass es ihn nicht gibt. Weil ich glaube nicht, dass Tim Burton der Richtige gewesen wäre für einen Superman-Film.
Ach,
Und ich weiß
vielleicht
nicht,
hat.
ob Nicolas Cage ein guter Superman gewesen wäre.
Aber vielleicht hätte uns, wenn der hart gefloppt wäre, hätte uns das jetzt 20 Jahre Superheldenkino erspart.
Meinst du? Nein.
Keine Ahnung.
Ich finde auch, es ist rückblickend eine interessante Zeit. Wir haben es ja hier und da aufgegriffen in letzter Zeit, auch im Podcast. Ich hatte mit Kühne geredet über sowas wie Octalos, wie Deep Rising oder Deep Blue Sea, eben auch ungefähr aus der Zeit. Oder mit Franz Köhne über Blade, auch von 98. Und es ist eine gute Zeit insofern, natürlich für meine Gefühlslage, weil es hat noch so die klassisches analoges Filmemachen vereint mit, sag ich mal, auch so einem technischen Umbruch, so dem Einzug von visuellen, computergenerierten Effekten und einfach einer etwas moderneren Ästhetik, die mehr der entspricht, was wir eben heute kennen. Und deswegen, und gleichzeitig eben noch die Bereitschaft, die du eben auch gerade so schön umschrieben hast, von Studios eben sehr, sehr viel Geld zu pumpen in Genrestoffe, von denen man sich nicht sicher sein kann, ob die viel Geld machen am Ende des Tages.
Ja.
Und Sleepy Hollow hat zum Glück sehr viel Geld gemacht, muss man ja sagen.
Ja, 200, über 200 Millionen.
Ja.
Octalus war auch Ende der 90er,
Octalos
oder?
ist, glaube ich, 98 oder 99. 98, glaube ich, ja.
Weil das habe ich jetzt auch so in der Zusammenfassung gelesen, dass es ja eben auch für den Horror, für das Genre-Kino oder auch für den Erfolg von Sleepy Hollow vielleicht auch beigetragen hat, dass natürlich jetzt da auch sehr viel Umbruch da war. Es war die Zeit von Scream 2 rauskam, aber auch eben diese neuen Formen des Horrors. Wir haben Blair Witch Project, wir
Ja.
haben M. Night Shyamalan, der in dieser Zeit groß,
Schabalat.
Shyamalan,
Ja,
der in dieser
stimmt.
Zeit
Auch
groß
99,
geworden
ne?
ist. Ja, genau. Und du hast dann aber dann auch hier, dann wieder eben diese Nostalgie, dann hast du wieder was wie Sleepy Hollow, das sich dann wieder als eben alt oder einem anders präsentiert. Ja, und dann eben, ja, sowas wie Octolus oder Deep Blue Sea.
Ja.
Wir probieren eben wieder Creature Horror, wir probieren Action Horror. Wurde jetzt Octalus, oder wie habt ihr es beschrieben? Mehr actionlastig?
Es ist auf jeden Fall mehr Action als Horror, denke ich. Aber natürlich ist es ein Genrestoff. Einfach sowas würde heute keiner mehr ins Kino bringen. Vor allem nicht mit Treat Williams und Famke Janssen in den Hauptrollen. Zwei Leute eben so aus der, muss man sagen, ganz lieb gemeint, wirklich zweiten Reihe, für die niemand ins Kino geht. So von wegen, oh geil, der neue Sandra Bullock oder Brad Pitt Film. Nee, also Treat Williams und Famke Janssen. Ähnlich auch wie The Relic. Relic muss Museum der Angst in Deutschland.
Oh, ja.
In den Hauptrollen Leute wie Tom Sizemore und Penelope Ann Miller. Also die waren auch damals keine Stars. Das ist eben auch interessant, darauf zurückzublicken und sich zu denken. Krass, ja, da hat irgendjemand 50 Millionen Dollar in die Hand zu nehmen, angenommen, um einen Tom Sizemore Actionfilm zu machen.
Und ich weiß, ich war auch im Kino in The Relic, aber ich weiß auch, wie der bei uns auch beworben worden ist. Und zwar nicht mit, hey, hier sind Tom Sizemore und, wie heißt die Schauspielerin?
Penelope Ann Miller.
Penelope Ann Miller. Sondern der Film hat jetzt Ding von, wie heißt die, Gail Ann Hunt?
Oder? Gail Ann Hurd, ja.
Gail Ann Hurd.
Produzentin von Aliens, genau.
Ja. Genau, von Gail Ann Hurd, Produzentin von Terminator und Aliens. Das war die Tagline. Und dann kam das runter ganz klein. Tom Sizemore und Penelope.
Ja. Und ich glaube, das Buch war auch so ein mittelgroßer Erfolg. Ich mag das tatsächlich auch ganz gerne.
Aber es ist halt ein Schlock. Ja,
Es ist Bahnhofskiosk oder Flughafenkiosk-Literatur oder Belletristik, wie auch immer.
Ja.
Aber es ist eine gute Zeit und beweist eben auch mal mit Blick auf solche Stoffe, die überwiegend profitabel waren, muss man ja sagen. Jetzt nicht, ich glaube, Deep Rising, aber fast alle anderen genannten. Das ist einfach cool war, dass man noch ein bisschen Mut hatte und eben auch mal investierte viel Geld und Aufwand in Stoffe, von denen sich nicht unbedingt bewahrheiten würde, dass die viel Kohle machen in den Kinokassen. Ich freue mich über sowas. Also sagen wir mal so, selbst wenn ich Sleepy Hollow nicht mögen würde, was ich tue, ich wäre froh um dessen Erfolg einfach, weil es zeigt, man kann sowas produzieren und Leute gehen auch ins Kino. Anders als Mars Attacks, da war ich nämlich wirklich ziemlich alleine und das war wohl auch woanders so.
Ja, den mochte ich auch nicht so.
Der war nicht lustig, ne? Also mein Problem mit Mars Attacks ist, alles schreit mich an, lach doch mal und ich finde nichts davon komisch.
Das stimmt, richtig. Das Gefühl hatte ich auch. Ich denke, okay.
Es ist so ein bisschen die Annahme, Jack Nicholson in einer entwürdigenden Position, in Lage zu sehen, ist lustig genug. Wir müssen nicht wirklich lustig sein oder Gags ins Drehbuch schreiben. Es reicht ja schon, dass wir uns über Jack Nicholson, Established Character Actor und Hollywood-Star, lustig machen.
Ja, oder eben hier
Jessica Parkers Kopf auf den Hund.
Ja, und eben frisch von Bond.
Ah, Pierce Brosnan.
Pierce Brosnan in einer dämlichen Rolle da mit Pfeife rauchenden. Ja. Du hast hier Pierce Brosnan als Slick und Bond und Gentleman und dann hier diesen ich fand den auch nicht so. wenn wir auch wieder hier mit Ende der 90er sind, was ja, also man hat ja, also ich ja wirklich, wenn ich es so denke, ja wirklich alles an die Wand geworfen und geguckt, was kleben bleibt. Mhm. Stigmata war ja auch wir machen religiösen Horror.
Aber nicht so gelungen. Ich mag Patricia Arquette, muss ich sagen, aber der war doch der mit Patricia Arquette, oder?
Ja, der war der mit Patricia Arquette. Wo dann der komische Teil der U-Bahn zerfällt mit schlechtem CGI.
Ja, ich möchte das jetzt auch nicht, auch da bin ich komplett bei dir. Ich würde das jetzt auch nicht kategorisch lobhudeln wollen im Sinne von, ja, alles, was an großen, studioproduzierten Genrestoffen Mitte, Ende der 90er rauskam, war per se toller als das, was wir heute so im Kino sehen. Aber erstens, ja, wir sahen es damals noch im Kino und nicht nur eben im Streaming.
Oder Netflix, genau. Oder
whatever Anbieter unserer Wahl, vollkommen unsichtbar auf den hinteren Plätzen. Und es fand eben einfach statt. Große Stars haben da mitgespielt und es gab echtes Commitment, solche Stoffe auch an den Mann und die Frau bringen zu wollen. Das gibt es heute eben gar nicht mehr. Heute sagt man eben, okay, hat nicht funktioniert. Naja, parken wir es irgendwo ganz hinten bei Netflix, fällt ja keinem auf, können wir steuerlich abschreiben, alles gut so.
Da fällt mir eben, also das Wort, was ich da eigentlich benutzen will, damals hatte man eben, du hast Qualität noch
gebraucht. Mm.
Eben, du hast, ja, auch wenn jetzt hier mal das CGI oder so ist, aber die Filme, also so Stigmata, die sahen ja auch noch qualitativ ganz gut aus, im Sinne von, was du jetzt vielleicht damit hast, wieder mit Greenscreen und alles mögliche in CGI.
Ja, das ist ein großes Fass, vor dem ich mich scheue, jetzt so ein bisschen das aufzumachen, weil ich glaube, ich sehe, was du meinst. Damals musste man eben auch noch ein bisschen wirtschaftlicher haushalten, weil computergenerierte visuelle Effekte waren teuer und irgendwie 2 Minuten davon kosteten eben dann auch gleich 10 Millionen Dollar. Und heute kriegt man eben 30 Minuten davon für 2 Millionen Dollar und neigt dann eben dazu, seitens des Studios zu sagen, okay, wir müssen gar keine Kulissen mehr bauen.
Ja.
Weil wir können alles aus dem Computer holen. Und das sorgt für ganz andere Probleme, weil eben auch einfach nicht mehr die Kompetenz und die Ressourcen da sind, um das alles leisten zu können. Und deswegen sehen eben auch große Produktionen einfach scheiße aus, weil dann das Effekthaus sagt, ja, sorry, wir haben einfach, das sind so viele Effekte, wir mussten dann einfach unseren Azubi im ersten Monat an so 2 computergenerierte Persönlichkeiten setzen. Und deswegen sieht es eben kacke aus. Aber ja, damals, ich glaube, wie gesagt, du hast schon recht, das ist so ein Sweet Spot, die späten 90er und frühen Nullerjahre für sowas.
Ja, Sleepy Hollow kam raus mit auch ganz guter Konkurrenz, wie gesehen. Also Sleepy Hollow war Nummer 2 an seinen Boxoffice-Start.
Tatsächlich.
Nummer 1 war The World is Not Enough.
In den USA tatsächlich. Ich dachte, Bond läuft gar nicht so groß in den USA, auch damals schon, aber gut.
Ne, lief da wohl und die Woche drauf wurde Sleepy Hollow etwas verdrängt, da kam Toy Story 2 raus und da sind wir wieder beim religiösen, naja, Horror, Anführungszeichen, End of Days.
Tatsächlich, okay. Ja, End of Days ist schwächer. Ich kann ihm nicht mehr so viel abgewinnen.
Ja, ich glaube, du hast ja gerade erst neulich geschaut in eurer Peter Heims.
Ja, neulich ist gut. Es ist auch schon wieder fast, genau, es war vor einem guten Jahr, aber ja, das ist schon wieder ein bisschen her. Aber ja, der ist mitnichten gut gealtert. Auch The Relic ist übrigens von Peter Heims, den wir gerade genamedroppt haben.
Oh ja, ja,
den
stimmt.
Ich sehr, sehr viel frischer heute noch finde, aber vielleicht muss man auch dabei gewesen sein. Du hast den im Kino gesehen, ich habe den im Kino gesehen, mein Chorus Dennis hat den nicht im Kino gesehen und sagte, warum ist das alles so dunkel? Und ich dachte, ja gut, ich kann nicht wirklich dagegen argumentieren. Es ist sehr dunkel.
Ja,
und die Effekte sind auch nicht so toll wie hier. Aber interessant, ja. Also der hat es niemals auf Platz 1 geschafft in den USA.
Laut Wikipedia nicht.
Ja. Ich wollte dich doch fragen, wie du Christina Ricci wahrnimmst in diesem Film.
Oh ja, das wollte ich ja auch. Stimmt, wir haben über alle gesprochen, bis auf Christina Ricci.
Ich glaube, es ist gar nicht unbedingt Tim Burtons Anliegen, da hier eine große Romanze zu erzählen. Aber ich hoffe, es war nicht sein Anliegen, weil ich finde die Dynamik zwischen den beiden eiskalt. Ja. Also ich möchte nicht sagen, es tört mich ab, aber es langweilt mich.
Also die Love Story war mit Sicherheit nicht das Front and Center. Sie ist da, sie macht ihre Sache okay. Es ist aber auch, eben, ihr Kostüm ist das Unscheinbarste in diesem ganzen Film.
Sie hat diesen tollen Mantel, auf dem sie einmal durch die Gegend reitet, wo dann Johnny Depp zuerst denkt, es sei der Reiter.
Genau. Sie taucht einfach auch im Drehbuch auf, wenn es erforderlich ist, dass sie da ist. Es ist sehr unnatürlich, wie sie sich durch den Film bewegt.
Sie ist ein Ticken zu jung, würde ich sagen. Sie war, glaube ich, zum Zeitpunkt der Dreharbeiten 18 oder 19. Und Johnny Depp ist jetzt noch ein ewig jung gebliebener, zumindest war er es damals noch. Aber er sieht eben auch nicht aus, als sei er ihr Alter, sondern er sieht eben deutlich älter aus. Das ist jetzt grundsätzlich kein Problem. Ich habe so viele Stoffe gesehen, filmische Stoffe, in denen eben 60-, 70-Jährige, 20-Jährige daten. Und es wird niemals kommentiert, also aus früheren filmischen Tagen. Alles fein, daran stoße ich mich nicht. Aber Christina Ricci bleibt vielleicht auch für mich deswegen so blass, weil der Film ist, der hat wenige herausragende Frauenrollen, aber die wenigen, die es eben gibt, die werden eben wirklich von tollen Schauspielerinnen oder sag ich mal von tollen Gesichtern gespielt. Ich kann jetzt nicht beurteilen, ob Lisa Marie, die damalige Partnerin von Tim Burton, die hat ja nicht viel gemacht, außer Filme mit Tim Burton, eine tolle Schauspielerin ist. Aber ihre Rolle ist eben so denkwürdig und diese Flashbacks zur Kindheit von Ichabod Crane, die graben sich so ins Gedächtnis rein. Und Miranda Richardson ist eben absolut fabelhaft in diesem Film. Also jede ihrer Szenen ist bombastisch. Und im Vergleich dazu bleibt eben Christina Ricci sehr, sehr blass, muss ich sagen.
Ja, eben sie vom Plot her ist sie einfach nur, sie zeigt diesen Archer, verweist auf diese Familie dann eben hin. Das hat man bis zum Ende, bis zur Auflösung auch schon wieder komplett vergessen. Und dann eben, dass da halt der Reiter am Schluss sie als Ziel hat.
Ja.
Das ist ihr Purpose im
Dreh. Vielleicht ist ihre Figur, die ich als vergleichsweise schwach empfinde, auch ein bisschen der Grund dafür, warum ich das Ende nicht so gelungen finde. Weil es endet eben damit, dass alle in Gefahr geraten. Sie ist auch Front and Center neben Johnny Depp, werden gejagt von einem kopflosen Reiter. Und bis dahin ist der Film eben relativ actionarm, muss man sagen. Also es gibt schon eine langwierigere Kampfszene mit Casper Van Dien, Johnny Depp und dem kopflosen Reiter, also Ray Park. Das war es aber ansonsten so an großen Action-Set-Pieces. Und die ist auch toll, vor allem, weil wir Casper Van Dien dann dreigeteilt sehen, was ich ganz lustig finde, ehrlich gesagt. Die ganze Dynamik ist toll, wie er den kopflosen Reiter nicht in Ruhe lassen will, so von wegen. Und Johnny Depp schreit immer, also Ichabod Crane, lass ihn doch einfach gehen, er will nichts von dir. Ich kann es nicht zulassen. Und dann geht er immer wieder auf ihn los, bis dann der kopflose Reiter nach dem fünften Mal sagt, okay, jetzt
ist Ende.
Genau, jetzt hau ich dich eben in drei Teile. Aber abgesehen davon ist es eben kein Actionfilm. Und dann wird der Film dann doch sehr zum Actionfilm in den letzten Minuten. Und er verliert mich da so ein bisschen, ehrlich gesagt. Falls mich nicht so sehr interessiert und ich bin mir gar nicht so sicher, wie gut die Action ist. vielleicht auch
also sie war schon, also gefilmt war sie schon toll. Also
ja, die ist kompetent, aber sie ist nichts Besonderes, sage ich mal. Also genau. Anders also die, als jetzt.
Die Mühle bleibt mehr im Gedächtnis.
Die Mühle ist toll, wie die abbrennt, ist super, aber sagen, weil du gerade eben The World is Not Enough erwähnt hast, wenn ich eben herausragende Action-Set-Pieces sehen will, dann gehe ich eben mit neuen Bond-Film, weil ich weiß, da gibt es eben, die sind bekannt dafür, dass Vic Armstrong dann irgendwie sich wieder einen tollen, oder Alexander Witt dann in späteren Bond-Filmen sich da einen tollen Stunt ausgedacht hat und in ihr vorführt. Aber in dem Fall ist die Action eher zweckmäßig. Es muss eben noch sowas wie einen Schlusskampf geben.
Ich überlege gerade, was für ein Action-Set-Piece ich mit The World is Not Enough in Verbindung bringe. Ich bin gerade ein bisschen lost.
Pipelines, die explodieren. Ja, stimmt. Es ist nicht der herausragendste Bond-Film in Sachen Action-Set-Pieces. Du hast recht. Aber das in Kombination eben mit vorher dieser Erklärbär-Sequenz mit Miranda Richardson. Und ich, gut, dass sie haben Richardson, weil sie kann das ganz gut rüberbringen, aber du hast ja recht, weil du sagtest hier The Archer und woher kommt eigentlich wer und wer ist mit wem verwandelt und wer will sich an wem rächen. Es ist eben wirklich eine dreiminütige Szene ungefähr, in der Miranda Richardson nur sagt, und so hängt das alles zusammen. Und ich finde das als jemand, der gerne Kriminalliteratur liest, der viele Garth Christie vor allem in seinem Leben gelesen hat, alle Poirot-Bücher gekannt. Ich finde das relativ unbefriedigend, wenn am Ende jemand da steht und sagt, ja, nichts ergab Sinn, aber jetzt erkläre ich euch mal, warum das alles Sinn ergibt.
Ja, das Beste dran ist am Schluss noch ihr improvisierter Satz, wo sie dann wegreden mit Passt auf euren Kopf auf. Watch your head.
Ja. Aber der Film lebt von anderen Sachen. Auch am Ende, dass ihre Hand da noch so rausguckt aus diesem Baumstumpf, in den der Hesse sie damit reinreißt, ist auch wieder so eine Gemeinheit. Der Film ist einfach richtig fies. Und du hast ja zu Beginn angesprochen, das Kind, das eben auch umgebracht wird, nachdem die Eltern schon vor seinen Augen getötet wurden. Der Film ist sich da eben nicht zu fein für, zu sagen, wir sind ab und zu mal richtig dreckig. Also der Film ist wirklich hier und da auch hundsgemein. Auch Michael Gambon so ableben zu lassen mit dieser Holzlatte da durch die Brust. Also das ist einfach, du hast diese ganzen, genau, britischen überwiegend Character-Actors und denkst, oh wow, die feinen älteren Herren mit ihren feinen Perücken oder so. Und dann kulminiert das in der Szene, in dieser Kirchenszene, in der die alle auf die übelste Art und Weise und unwürdigste Art und Weise ums Leben kommen. Ja. Das ist toll, ja.
Das ist super. Wie gesagt, ein atmosphärisch sehr schöner Film, den ich immer noch gerne sehe.
Ja.
Eben mit einer jetzt groß, einer würdigen Veröffentlichung, die man jetzt wirklich behalten kann und sich ins Regal stellen kann. Und dann eben zu gewissen, ja, es ist eigentlich schon so ein schöner Halloween-Film.
Ich glaube auch, ja. Es ist auch ein Halloween-Film, den man auch mit Mensch gucken kann. Ich glaube, die nicht ausdrücklich Horror lieben. Die sagen, oh, ich grusele mich so schnell, weil der Film ist hier und da gruselig, ja. Also gerade diesen Flashbacks mit den Hessen oder hier mit den Ichabod Crane Träumen. Man muss sagen, Menschen fallen sehr oft in Ohnmacht. Und wenn
Figur
in Ohnmacht fällt, dann hat er eben über Flashbacks zu seiner Kindheit und den traumatischen Erlebnissen dort. Das ist schon ein bisschen gruselig, aber es ist niemals ein Horror, der einem wirklich den Schlaf raubt, würde ich sagen. Ja. Und den kann man auch gut gucken mit Jugendlich mit heranwachsen oder genau. Leuten, die ein bisschen zart beseitigt sind.
Ja. Also ich würde aber auch, also ich mache ja hier an Halloween, tue ich mit dem Beamer immer an unsere Garagenwand Sachen projizieren. Also letzten Jahr haben wir immer Monsters, also die Serie The Monsters gemacht. Da kann ich jetzt auch sagen, weil da könnte ich jetzt auch ohne Ton Sleepy Hollow projizieren. Das wäre jetzt für die Halloween-Stimmung auch soll.
Ja.
Könnte man auch wirklich ohne Ton laufen lassen. Du würdest es auch.
Ich weiß, ob du da doch nicht noch ein bisschen Ärger kriegst, wenn hier so ein paar Armstümpfe zu sehen sind oder ja die Mutti vor dem Kind erschlagen wird. Ja.
Ich könnte. Eben, es ist ein schöner Halloween-Film.
Er hat eine sadistische Ader, ohne jetzt explizit grausam zu sein. Also allein, wenn Michael Gambon, wie gesagt, da umgebracht wird und dann an diesem Flock da durch das Kirchenfenster gezogen wird und dann, eben, er ist schon im Sterben, aber im Sterben wird ihm dann noch der Kopf abgetrennt. Das ist schon, also der ist schon fies hier und da. Aber wie gesagt, der ist nicht zu hart und ja, ich glaube, du hast auf Pokémon, als du gesagt hast, es war einfach eine gute Zeit. Ich würde sagen, nicht nur einfach, was so Production Values für diese Art von Kinostoff betrifft, sondern eben auch wirklich ganz klar in den Karrieren von Johnny Depp und Tim Burton. Weil ich glaube, die waren beide einfach an Punkten, wo sie einfach das Geld zusammenbringen konnten für solche Stoffe, sagen konnten, hier, wir haben die Cloud, um einfach hier ein paar Millionen zusammen zu kratzen, um sowas zu adaptieren wie Sleepy Hollow. Die technischen Mittel natürlich auch. Aber eben noch nicht so weit, also noch nicht so zu Parodien ihrer selbst geworden waren, weil es ist einfach so, dass, man muss ja sagen, Tim Burton variiert immer jetzt fast nur noch die Stoffe, die er seit 20 Jahren macht, immer und immer wieder mit abnehmender Qualität. Und Johnny Depp ist im Grunde zu seiner eigenen Parodie geworden. Er ist zu einer Witzfigur geworden, der im Grunde nur noch rauskommt für die dicken Paychecks, oder zumindest jahrelang vor seinen Skandalen in den letzten Jahren. Und ja. Das ist auch, willst du auch nicht mehr gucken. Aber zu dem Zeitpunkt.
Wobei super. Er ja sagt von sich, also er mochte die Rolle gar nicht. Er schaut sich die Rolle auch nicht an, weil er mag sein Schauspiel darin nicht und denkst da, hey, du hast Captain Jack Sparrow danach gemacht.
Ja, nicht direkt, ja, aber stimmt schon. Ich hatte gehört, er hatte sich in Vorbereitung hier für diese Rolle Angela Lansbury in Mord ist der Hobby angeguckt. Okay. Ich weiß nicht, ob das stimmt, aber es klingt glaubhaft.
Okay. Ja.
Also ich finde die Schrulligkeit, so wie sie spielt, ist schon sympathisch. Also sie ist niemals so over the top, dass sie nervt. Und man traut ihm auch ein gewisses Maß seiner Figur Ichabod Crane ein gewisses Maß an Kompetenz zu. Und immer wenn ich denke, ja, du hast es schon irgendwo drauf, beginne ich doch wieder an ihm zu zweifeln, weil dann macht er eben doch wirklich wieder irgendeinen Mist oder hinterlässt vor allem kompletten Saustall an den Tatorten und läuft dann blutverschmiert herum. Also.
Ja, stimmt. Das ist jetzt auch noch was, was man sagen kann. Okay, hätte ich jetzt nicht als sadistisch, aber eben, dass ja Johnny Depp dann immer so blutbespritzt wird, wo die Leiche obduziert und sonst irgendwas, ja. Ist schon auch zwinker, zwinker.
Also es gab, weil wir eben sagten, ich habe Mastertext dafür kritisiert, dass es nicht lustig ist. Ich muss sagen, ich habe einmal laut gelacht in Sleepy Hollow. Das ist, als er die erste Leiche nach seiner Ankunft in dem Dorf da von dem Mastiff heißt er, glaube ich, der Diener hier, der Van Hassels, da untersucht die kopflose Leiche und dann streut er da so ein Pulver aus und zündet es an und sagt, aha, there's a chemical reaction, proof of a powerful thrust. Und ich dachte, ja, okay, weil es ist komplett sinnfrei. Also er zündet da irgendwie so einfach so ein kleines Feuerchen an und sagt, okay, ja, die Klinge muss heiß gewesen sein und mit unglaublich großer Kraft zugeschlagen haben. Und dachte, Und alle um ihn herum so, Das ist sehr lustig. Sehr trocken, der Humor. Ja.
Hab ich das damals auch immer so mit Tim Burton? Also für mich war das, Tim Burton muss so sein. Es ist blutig, lustig. Vielleicht habe ich das irgendwie, also ich weiß
gar nicht. Aber blutig gar nicht mal so. Er hat ja wenige blutige Filme gemacht tatsächlich. Ja. Die sind hier und ich glaube Sweeney Todd und das war's dann ehrlich gesagt auch. Das sind die beiden einzigen Filme mit einem R-Rating.
Stimmt.
Über den reden wir vielleicht an einem anderen Tag. Da kannst du mir viel erzählen zu Stephen Sondheim Musicals, von denen ich keine Ahnung habe. Darauf würde ich mich nämlich auch freuen.
Vergiss es, bei Musicals bin ich raus. Falsche Adresse, Patrick.
Okay, alles klar. aber ich bin bei dir immer eine richtige Adresse für wirklich erfreuliche Filmgespräche und eine gute Filmauswahl. Ich danke dir sehr. Ich habe als Sleepy Hollow so viel Spaß gehabt. Habe mich wahnsinnig darüber gefreut, den wiederzusehen und jetzt mit dir darüber sprechen zu dürfen, ehrlich gesagt.
Ich habe mich auch sehr darauf gefreut.
Wenn wir jetzt nicht bei Erscheinen dieser Folge im Sommer wären, würde ich sagen Happy Halloween. Aber vielleicht hört ihr das ja zufällig im Oktober. Und dann sage ich mal Happy Halloween.
Genau, wünsche ich euch auch und bis zum nächsten Mal.
Bis zum nächsten Mal, bye bye.
Ich habe etwas entdeckt.
Sleepy Hollow. Köpfe werden rollen.